Christian Seiler war unter anderem Redakteur beim Wiener, bei der Weltwoche, beim Profil, später Chefredakteur des Profils oder auch des schweizerischen Kulturmagazins Du. Seit 2005 ist er selbstständig als Kolumnist, Autor und Verleger tätig. Unter anderem Autor von zahlreichen Biografien. Heute bei 365 Christian Seiler. Christian Seiler, Journalist, Autor, Moderator, 1000 Funktionen, unglaublich interessante Artikel, Dossiers geschrieben. Was ist eigentlich schwieriger, ein Buch zu machen, wo man sich vorher so genau überlegt, kann das über Jahrzehnte bestehen oder in der Reaktion auf ein Ereignis einen Artikel zu verfassen?
Es sind verschiedene Disziplinen. Ich könnte jetzt nicht sagen, das eine ist leichter und das andere ist schwieriger. Ein Buch zu schreiben braucht einen längeren Anlauf. Ein Buch zu schreiben ist eine Langstreckendisziplin. Eine Reaktion auf etwas Aktuelles ist eine Kurzstreckendisziplin, wobei man dafür auch sehr speziell ausgestattet sein muss. Ich habe das erlebt in der Zeit, als ich Chefredakteur beim Profil war und dadurch auch gezwungen war, eine Disziplin auszuüben, die ich eigentlich nie wahnsinnig geliebt habe, nämlich das Leitartikel schreiben, Kommentare schreiben. Und ich muss sagen, dass ich mich damals ganz zu Recht nicht wohlgefühlt habe in dieser Disziplin, weil ich habe das nicht gut gekonnt. Ich habe meine eigene Meinung nicht für so wichtig gehalten, dass ich wirklich um jedes Wort gerungen hätte, wie es andere Kommentatoren machen, die ja jetzt gerade in Zeiten wie diesen, wo eine unglaublich thermische Situation vor uns ist, wo man nur maximal Konturen erkennen kann, wo es sehr wertvoll sein kann, vernünftige und kluge Kommentare zu lesen. Das war auf jeden Fall eine Disziplin, die ich ausprobiert habe, aber in der ich es ganz sicher nicht zur Meisterschaft gebracht habe.
Also erstens will ich das nicht unwidersprochen stehen lassen und zweitens gibt es ja auch eine Form von Kommentaren, wie es beispielsweise im ORF üblich ist, der nicht auf der persönlichen Position beruht, sondern auf der Analyse. Und diese Art des Kommentars, die ist doch für den Christian Seiler quasi maßgeschneidert, oder?
Es kommt darauf an, welche Themen es sind. Es ist, wenn ich mir anschaue, was der Professor Filzmeier zweimal täglich im ORF zur aktuellen politischen Situation sagt, dann muss ich sagen, dafür wäre ich jetzt nicht weniger gemacht. Also es gibt dann vielleicht größere Themen, die mich interessieren, in die ich auch selber persönlich Einblick genommen habe und wo ich dann natürlich auch die Analyse mit einer persönlichen Haltung verbinde und wo ich dann auch sage, ja, ich ziehe meine Lehren aus einer Situation und empfehle daher folgende Handlungsweisen, um die Welt besser zu machen.
Eine aus meiner Sicht verwandte Disziplin ist das Porträt, weil auch da geht es ja darum, dass ich eine gesamte Persönlichkeit in ihrem Werk kennenlerne und dann herausziseliere, was sind die Momente, die Veränderung dargestellt haben. Also wann hat sich wer verliebt und nicht wann hat er geheiratet? Weil das eine ist interessant, eine Entwicklung beschreibend, das andere ist ja einfach Zahlen und Datenwissen. Sie sind der Spezialist für Porträts und haben so tolle Leute wie den Toni Innauer oder den Hans Söllner und viele, viele andere porträtiert. Gibt es da eine Technik, sich an die Menschen heranzutasten? Kann man sich auch an Menschen herantasten, die man nicht mag?
Ich habe mir die Freiheit genommen, eigentlich immer nur über Menschen zu schreiben, die mir sympathisch sind oder die mich aus irgendeinem Grund faszinieren. Auch Menschen, die mir ihr Herz offengelegt haben. Also so, dass ich die Möglichkeit hatte, durch sehr ausführliche Gespräche, wir sprechen jetzt über Buchformate, also über sehr ausführliche Gespräche, sehr insistierendes Nachfragen, aber auch über menschliche Verbindung, die von einem gewissen Vertrauen getragen wird, dass man zu einem Punkt kommt, wo man an Informationen kommt, die einen Menschen gut beschreiben, die der aber möglicherweise nicht auf der Zunge trägt. Also so, dass man dann sagen kann, wenn man jetzt diese Geschichte erzählt, dann bekommt man möglicherweise eine neue Sicht auf die Person. Und das ist natürlich dann auch im Buchformat eine hast du die Möglichkeit, weit auszuholen und die Dinge in der Genauigkeit zu beschreiben, wie sie es brauchen, damit der Text tatsächlich den Menschen näher bringt. Und diese Möglichkeiten habe ich mir ausgesucht und erarbeitet. Und weil ich glaube, dass das die größte Fähigkeit ist, die ich habe. Wie immer ist es aber auch notwendig, sich dafür die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das ist nach einer längeren Karriere in den Hierarchien des institutionellen Journalismus eigentlich erst dann möglich gewesen, als ich mich davon verabschiedet habe und als Selbstständiger mir meine Aufgaben selbst gesucht habe.
Teilen Sie den Befund, dass das Porträt uns ein bisschen so von dieser Yellow Press Kultur weggenommen wurde und dass es gar nicht einmal so wahnsinnig wertgeschätzt wird? Ich halte es ja für die absolut zeitgemäße Form der Kommunikation, weil es einen Alltagsbezug bietet, weil es Lokalbezug bietet, weil es was mit dem Leben auch der Rezipientinnen zu tun hat und so viele Anknüpfungspunkte bietet. Aber im Bewegtbild zum Beispiel ist eigentlich das Porträt fast etwas, was man der Seitenblicke-Redaktion überlässt und gar nicht die angesagten Journalistinnen machen.
Es ist sehr viel schwieriger geworden, muss man sagen, weil die Menschen, die es wert sind, porträtiert zu werden, nicht mehr mit der Offenheit zur Verfügung stehen, wie sie das vielleicht noch vor 2, 3 Jahrzehnten getan haben. Da war sehr viel mehr möglich. War auch noch nicht so viel versaut und es war nicht so viel kommerzialisiert und es war nicht so, dass jeder Mensch, der Erfolg hat auf der Bühne oder im Kino, seinen eigenen Agenten hat, der dann wieder genau einteilt, was ist gut für meinen Klienten und wie muss man ihn darstellen, damit es ihm nützt und nicht, wie muss man ihn darstellen, damit es ihm gerecht wird. Und da muss ich sagen, da sind die Kollegen sehr viel ärmer dran heute, als das noch vor längerer Zeit war. Und ich habe da sicher auch aufgrund einer langen Karriere in dieser Branche bessere Karten, weil ich die Leute schon länger kenne, weil sie mich kennen, weil da Vertrauensverhältnisse entstanden sind. Und eines meiner erfolgreichsten Bücher war die Biografie von André Heller. Und die ist gar nicht auf mein Betreiben, sondern auf sein Betreiben zustande gekommen. Er hat gesagt, also wenn irgendwann eine Biografie geschrieben werden sollte über mich, dann kannst du es nur du machen. Und daran haben wir uns dann beide erinnert und dann haben wir es gemacht. Es war eine sehr lange und interessante und aufopferungsvolle Zusammenarbeit. Es hat 4 Jahre gedauert, bis dann ein 400 Seiten Buch entstanden ist und das war gut, es war eine tolle Arbeit, es war für mich großartig, in die Lebenswelten von dieser Figur Einblick zu bekommen. Es war aber auch großartig von ihm, sich so zu öffnen und auch seinen Blick auf die eigene Biografie mit mir zu teilen. Also die Analyse, die er von sich selbst angestellt hat und so wie er sich angeschaut hat über die Jahrzehnte, das hat er mit mir geteilt und da war er sehr streng mit sich und das war natürlich für dieses Buch sehr gut.
Kann man sagen, dass Sie im Grunde nicht eine Art österreichischer Zeitgeschichte geschaffen haben mit Ihren Porträts? Nicht nur André Heller, da war ja auch Ostmann Kurti oder der wunderbare Georg Danzer.
Naja, also das ist ein bisschen ein großes Wort, aber beim Heller ist es schon so, weil der so wirklich quer durch die Disziplinen aktiv war. Gilt natürlich für den Willi Resetaritz auch, der jetzt nicht ganz so, wie soll ich das jetzt sagen, ohne den André zu beleidigen, aber der nicht ganz so scharf drauf war, sich in viele Prozesse einzumischen, aber der natürlich auch mit seiner politischen und sozialen Arbeit unglaublich viel geschaffen hat, Bleibendes geschaffen hat. Beim Danzer war es das war ein Künstlerporträt in Form eines sehr langen Interviews. Das war vor allem deswegen so berührend, weil während der Arbeit an diesem Buch er krank geworden ist und eigentlich wenig später gestorben ist, also kein Jahr später gestorben ist. Also das war dann so eine Art Vermächtnis, die da entstanden ist. Darauf hatten wir es gar nicht angelegt eigentlich. Und natürlich ist es dann, wenn du das alles irgendwie zusammenrechnest, auch den Inauer, der als Sportfigur aus den 70er Jahren in die Gegenwart hineingewachsen ist, da sind schon ein paar Puzzlesteinchen, die einen Abschnitt unserer Gegenwart beschreiben.
Ganz besonders, wenn es auch die Übersetzung des künstlerischen Werks betrifft, weil Kunst muss ja auch nicht jeden ansprechen, aber die Botschaften, die dahinter stehen und dieses Gespür, dass ich etwas formuliere, von dem die Mehrheit vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie das einmal mögen wird oder dass sie das einmal beschäftigen wird, das ist ja auch das Geheimnis hinter diesen Persönlichkeiten gewesen.
Ganz sicher, ja. Die Übersetzung von künstlerischen Leistungen ist natürlich eine wichtige, wenn man versucht, den Kontext zu schaffen dafür. Andererseits brauchen viele Dinge auch gar keine Übersetzung. Ein gutes Gedicht oder ein gutes Lied oder ein Roman oder eine Erzählung, die stehen schon für sich selbst, die brauchen mich nicht. Aber manchmal ist es, wenn dich etwas berührt hat, vielleicht interessant zu wissen, was dahinter steht. Aber ich stehe da in der zweiten Reihe.
Und man ist auch zu Recht ambivalent, weil Kunst soll auch für sich sprechen und muss nicht interpretiert werden. Gleichzeitig kann ich Kunst manchmal nur verstehen, wenn ich auch den Kontext kenne. Das ist halt manchmal so und manchmal so. Sie haben es schon erwähnt, diese großartigen Porträts, die Sie in Buchform herstellen und uns allen zur Verfügung gestellt haben, die sind das eine. Das andere waren ausführliche Interviews. Da haben Sie ja auch eine beträchtliche Liste, immerhin mit Leuten wie Klaus Beimann oder Jörg Haider. Und wo ist dann der Unterschied? Warum ist das dann sozusagen doch was anderes, als ein Buch zu machen?
Ja, das, da würde ich sagen, zum Beispiel die Geschichte mit dem Klaus Peimann. Das war eine Geschichte, die habe ich gemacht, als der Peimann von der Burg weggegangen ist. Und der Peimann, der ein unglaublich eitler und statusbewusster Künstler ist, der hatte die ganze Zeit Interviews abgelehnt vom Profil. Und erst als sich der Chefredakteur persönlich bei ihm bemüht hat und auch nur unter der Voraussetzung, dass unsere Geschichte am Cover sein würde, hat er sich dann bereit erklärt, seine Geschichte zu erzählen, die allerdings dann sehr gut war. Das war sehr, sehr lustig. Und ich hatte dann, das ist dann in 3 Folgen erschienen, auf jeweils, also nicht 6 oder 8 Seiten im Profil. Und das hätte schon ein kleines Buch auch hergegeben. Wir haben es dann halt nicht gemacht, aber es wäre möglich gewesen. Und das war aber so pointiert. Und ich meine, wir kennen den Peimann noch immer. Der hat natürlich Kreti und Bleti beschimpft und mit seinen Einschätzungen überzogen. Super lustig. Jörg Haider war was anderes. Jörg Haider war eine Figur, die in unserer Politik eine wesentliche Rolle gespielt hat und dessen Umgang mit den Medien natürlich eine unglaublich routinierte war. Da bin ich eigentlich ins Spiel gekommen als gelernter Kulturjournalist, um dem auch mal eine andere Art von Fragen zu stellen und ihn auf eine Weise zu beleuchten, die jetzt nicht aus der Stunde des heutigen Tages, aus der aktuellen Tagespolitik geboren war. Und das war ganz interessant und ich hatte dann ein paar Begegnungen mit dem Haider und die Gespräche mit ihm waren immer spannend. Der war ein interessantes Gegenüber. Es gab da Situationen, wo er sehr offen war, aber wie sich dann auch gezeigt hat, auf eine Weise offen war, die viele Menschen, die mit ihm zu tun hatten, erlebt hatten, in jeweils anderer Einfärbung. Der konnte sehr, sehr gut spüren, was will dein Gegenüber hören. Und das hat er dann auch geliefert. Und er hat dann auf eine Weise eine Beißhemmung wegnehmen wollen, so dass du am Schluss gesagt hast, der ist gar nicht so schlimm. Der hat möglicherweise eine Der ist ja ein Mensch, den muss man auch so sehen. Aber da haben meine Kollegen beim Profil schon darauf geachtet, dass das nicht zu freundlich geworden wäre. War es aber sowieso nicht. Aber es war interessant. Es waren interessante Bewegungen.
Lustig. Ich habe ein ganz ähnliches Erlebnis mit dem Jörg Haider gehabt. Da haben wir ihn als junge Journalistinnen oder eigentlich Schülerzeitungsjournalistinnen bei den Schotten zu Gast gehabt. Und wir waren magaziniert mit irrsinnig vielen Zitaten aus seiner Vergangenheit. Und haben ihn dann nach der Todesstrafe gefragt. Und er war ganz erschüttert, dass wir ihn das überhaupt fragen, weil selbstverständlich ist er gegen die Todesstrafe und nie im Leben. Und wir haben uns alle fast geniert, dass wir den so attackiert haben. Und es ist uns genauso gegangen wie Ihnen sichtlich. Und am nächsten Tag hat er aber, glaube ich, beim Kärntner Kiertag das Gegenteil gesagt.
Ah ja, das war seine Kunst und auch das Diabolische an ihm.
Die journalistische Karriere, Sie haben es vorhin schon angedeutet, die hat Sie ja vom Wiener bis zum Profil geführt und viele internationale Blätter dazwischen. Und Sie haben jetzt gesagt, dass Sie sich aber freispielen mussten davon. Ist denn das so? Kann man nicht Journalist bleiben? Ist das irgendwann nicht mehr befriedigend genug zu reproduzieren? Will man selber kreativ werden?
Ich glaube, das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. Aber für mich war es so, dass ich nach 7 Jahren beim Profil, von denen ich dann 4 Jahre Chefredakteur war, gewusst habe, ich muss jetzt damit aufhören, weil das hat mich so vereinnahmt und die Art und Weise, wie die Arbeit gefragt war, die ist für manche Kollegen und Kolleginnen total richtig. Die leben auf, wenn sie unter Druck antworten müssen auf die Erfordernisse, die die Aktualität reinbringt. Aber ich habe dieses ständige Reagieren müssen auf das, was passiert, als unglaublich belastend empfunden. Und ich habe mein Wunsch, als ich Chefredakteur wurde und dass ich da angetreten bin, war, dass man mehr in die Tiefe gehen kann, dass man mehr auf Sprache Wert legen kann, dass man auch große Reportage pflegen kann, dass man große Porträts pflegen kann. Und das war unter den damaligen Umständen nicht in der Form möglich, wie ich mir das gewünscht hätte. Es ist hier und da gelungen. Und da waren ganz wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da auch tolles Zeug gemacht haben. Aber der Alltag und das, was eigentlich mein Beruf war, das hat mich nicht zufriedengestellt. Und dazu muss man sagen, dass die personelle Ausstattung der Redaktion damals ungefähr doppelt so groß war wie heute. Also die Kolleginnen heute stehen da unter einem viel, viel größeren Druck als ich. Aber für mich war es schon zu viel. Und ich wusste, ich muss jetzt da einen Schnitt machen und mich verabschieden, um den Dingen näher zu kommen, die ich selber machen möchte. Und ich war damals 40 und das war ein ganz, ganz entscheidender Schritt für mich. Also ich bin damals gefragt worden, spinnst du? Du kannst nicht auf so eine hohe Abfertigung verzichten. Du kannst doch nicht auf den Status verzichten, beim interessantesten Magazin des Landes Chefredakteur zu sein. Das ist eine schlechte Entscheidung, die du triffst. Inzwischen ist es natürlich so, dass dieselben Leute sagen, ich meine, du hast es richtig gemacht, du bist zur richtigen Zeit weggegangen. Nicht? Und weil sie natürlich in dieser Strukturkrise unseres Printjournalismus, weil sie das besser kennengelernt haben als ich und ich habe jetzt meinen Weg gehen können und kann nur sagen, also diese Konzentration auf das, was ich konnte und was ich machen wollte, das war ganz, ganz wichtig für mein Leben.
Aber ist nicht diese strukturelle Krise, von der Sie sprechen, genau dem geschuldet, dass sich der Printjournalismus eben in Konkurrenz begeben hat mit dem, was halt die digitale Welt jetzt bietet, nämlich schnelle Information, statt dass er sich darauf konzentriert hätte, zu kuratieren, ausführliche Reportagen zu gestalten und Mehrwert zu bieten? Das muss doch, oder das scheint mir die einzige Chance für uns als Journalistinnen sowieso zu sein, dass wir anders sind als die ständige Gereiztheit weiter zu perpetuieren?
Das ist eine schwierige Frage. Da fühle ich mich nicht kompetent genug, das zu beantworten, weil ich hätte schon Vorstellungen, wie ich jetzt einen Printtitel machen würde. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das richtig ist. Und die Konzentration auf große, ausführliche Texte, auf eine wirklich kunstvolle Einordnung von Dingen, ich glaube auch, dass das notwendig ist, aber ob es mehrheitsfähig ist, wage ich zu bezweifeln. Ich sehe andererseits, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die auch mit ihrem Printjournalismus heute großartige Arbeit machen. Also wenn ich mir anschaue, was aus dem Falter geworden ist zum Beispiel, da kann ich nur sagen, Hut ab und wie der Armin Thurnherr da den Stab weitergegeben hat und wie der Florian Klenk zum Beispiel eine Synergie zwischen den sozialen Medien und der Arbeit beim Falter herstellt. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Also das finde ich ganz, ganz toll. Und da hätte ich das Gefühl, dass das Profil auch vielleicht früher einen Weg in diese Richtung gehen hätte können, wo man ein bisschen mehr digital macht. Das ist nicht geschehen, weil die Entscheidungen anders getroffen wurden. Und ich glaube, das war ein Fehler, aber umgekehrt glaube ich auch nicht, dass Print tot ist. Ich glaube, dass die Dinge, die hohe Qualität haben, auch in Zukunft ihre Kunden finden werden. Gerade in Zeiten wie jetzt, wo man merkt, wie unglaublich wichtig Einordnung ist und wie spannend es sein kann, wenn man den richtigen Menschen lang genug zuhört. Jetzt gerade auf dem Weg hierher habe ich einen Podcast gehört von der New York Times, diese Ezra Klein Show, wo der mit dem Timothy Snyder über die Ukraine-Krise spricht und das ist fantastisch. Ne? Und das sind Dinge, die, wo ich das Gefühl hätte, das gehört eigentlich inzwischen zu einem Printtitel, der in die Tiefe gehen möchte. Es gehört dazu, so solche Dinge zu liefern und man hat die Möglichkeiten, muss man nützen. Also die neuen Zeiten sind auch für hintergründige und tiefgehende und notwendige und aktuelle Information eine Unterstützung und kein Gegner.
365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien.
Neben den Podcasts und neben vielleicht auch Bewegbilddokumentationen, wie man sie ja beispielsweise beim Guardian finden kann, gibt es ja auch das Beispiel der Print-Wochenendzeitungen in Deutschland, die nach wie vor State of the Art sind, oder?
Ja, absolut, absolut. Und ich nütze das auch. Ich bin nach wie vor ein sehr haptischer Zeitungsleser. Die Süddeutsche Zeitung ist wunderbar. Es ist ein Hinweis darauf, dass die Zeitungen bei uns nicht ganz so gut funktionieren bei einer gewissen Klientel, dass eben sowohl die Zeit als auch die Süddeutsche ihre Österreich-Ausgaben machen. Also da wendet man sich an Leute, die keine Heimat haben. Und andererseits gibt es natürlich, ist die internationale Presse auch jetzt schnell und gut zu bekommen. Also ich bin auch Abonnent von der Financial Times am Wochenende. Das ist der beste Kulturteil der Welt. Das ist also eine ganz große Freude. Es gibt viel, man muss gut aussuchen, womit man sich beschäftigt, aber es gibt dann auch unglaublich viel Anregendes.
Apropos, womit man sich beschäftigt, Sie sind ja nicht nur unter Anführungszeichen Kultur, Zeitgeschichte und alle anderen politischen Themen berichtender Journalist, sondern Sie widmen sich ja auch ganz kulinarischen Aspekten. Wie kommt das eigentlich?
Weil ich diese Kultur so schätze wie andere Kulturen, und das Essen und Trinken ist eine elementare Kultur unserer Gesellschaft. Außerdem habe ich gemerkt, dass das Schreiben über Essen und Trinken ganz ähnlich ist wie das Schreiben über Musik. Und das habe ich viel gemacht. Früher, als ich bei der Weltwoche gearbeitet habe in Zürich, da war ich zuständig für Literatur und Musik. Und jetzt ein Essen zu beschreiben oder irgendwelche kulinarischen Phänomene zu beschreiben, hat sehr viel damit zu tun, wie man eine Melodie beschreibt oder eine Stimme beschreibt oder so. Du musst in eine Metaphernwelt gehen, um die Dinge zu vermitteln, und das macht mir Freude. Und ich finde in der kulinarischen Welt auch sehr viele Anschluss- und Assoziationspunkte, so dass ich jetzt nicht einfach ein neues Rezept abgebe und sage, so schmiert man sich ein Butterbrot, sondern wo man halt versucht, auch über Analogiewelten zu sprechen. Schreib eine wöchentliche Kolumne für das Magazin vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung, Basler Zeitung. Der größte Wochenendprinttitel in der Schweiz. Und da schreibe ich jetzt genau seit 10 Jahren diese Kolumne. Es ist eine sehr große Freude. Man kriegt sehr viel Reaktionen und sehr viel Anregendes zurück. Es ist eine große Freude.
Dieses Kulturverständnis teile ich völlig. Ich habe allerdings vorurteilsgeprägt, wie ich halt bin, vor dieser Dekadenz dieser Branche irgendwie so ein Groll. Mir gehen die Weinpreise auf die Nerven, mir gehen die 5-Sterne-Restaurants auf die Nerven. Wie kann man sich da abgrenzen? Wie macht das der Christian Seiler?
Mir gehen die Weinpreise genauso auf die Nerven und mir gehen die 5-Sterne-Restaurants, gibt's ja gar nicht, aber mir geht Fine Dining auch sehr oft auf die Nerven, nämlich dann, wenn du keinen inhaltlichen Kern siehst. Es gibt Momente, was weiß ich, wenn man zum Andreas Caminada geht in Fürstenau in der Ostschweiz, ein 3-Stern-Haus in der Schweiz, wo du umgehauen wirst davon, wie stimmig, wie toll und wie überzeugend das alles ist, was man dort bekommt. An vielen anderen Orten hast du das Gefühl, da wird immer nur Rechtfertigung betrieben dafür, dass es so teuer ist. Also das sind so, das ist ein bisschen eine Spiralargumentation. Es gibt halt großartige Momente in der Spitzengastronomie, die man aber, und man darf eigentlich nie aus den Augen verlieren, wie großartig das Allereinfachste ist. Ich habe jetzt gerade meine aktuelle Kolumne hat sich zum Beispiel über das Kochen von Erdäpfeln, hat sich damit beschäftigt. Und das ist dann auch etwas, wo man sehr viele Reaktionen kriegt von den Leuten, weil du merkst, das trifft die Menschen ins Herz, wenn das Einfachste, das, was sie schon 100-mal gemacht haben, nochmal vielleicht aus einer um eine Spur veränderten Perspektive beschrieben wird. Und wenn man den Leuten auch eine Anleitung dazu gibt, etwas Kostbares in Alltäglichen zu sehen, Das ist eine schöne Aufgabe und ich glaube, das darf man nicht aus den Augen verlieren, wenn man sich diesem Thema widmet. Es ist schwierig, sich gegen die Dekadenz vollkommen abzugrenzen. Kann ich auch nicht. Wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen dekadent geworden, wenn du irgendwo hinkommst und hervorragend behandelt wirst und so und wenn du dafür auch noch gut bezahlt wirst. Aber man sollte, Roland Brettl, mit dem ich auch ein Buch gemacht habe, ein Koch aus Südtirol, der jetzt ein Fernsehstar ist in Deutschland, der hat gesagt, ja, also er war als Sternekoch, er hat, wenn er das Gefühl hatte, die Bodenhaftung zu verlieren, hat er sich immer daran erinnert, was mit dem Essen, das heute serviert wird, für teuerstes Geld morgen passiert.
Und bei all meinen Vorbehalten, die ich da vorhin geäußert habe, formulieren Sie schon auch zwei Dinge damit, dass Sie sich damit beschäftigen, die ich so schätze. Erstens, dass wir Informationen über alle Sinne als ernsthafte Informationen wahrnehmen sollen in unserem Leben. Eben das, was wir sehen, was wir hören, was wir schmecken und nicht nur das, was wir intellektuell erfassen. Und das Zweite, was mir auch so dran gefällt, und da versuche ich den jüngeren Kolleginnen immer Mut zu machen, dass man sich auch in Gebiete im Journalismus traut, die nichts mit dem Falter oder mit dem Standard-Innenpolitik-Ressort zu tun haben. Es ist genauso werthaltig, mich mit einem guten Sportartikel zu beschäftigen oder mit einem guten Artikel über Essen und Trinken.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, es ist ja so, dass gerade bei den, Sie haben vorhin den Guardian genannt, nicht? Das höchst angesehene Ressort im Guardian ist der Sport. Also die guten Schreiber, die finden sich dann alle im Sport wieder, weil es eine so große Kunst geworden ist, über den Sport angemessen zu schreiben oder auch literarisch zu schreiben. Eine Disziplin, die bei uns ein bisschen vernachlässigt wird. Und es gibt ein paar, die es auch sehr, sehr gut machen. Aber diese Bedeutung, wie das auch bei der Süddeutschen, auch ein hervorragendes Sportressort, das findet man bei uns nicht so leicht. Aber es ist auch, man muss auch dazu sagen, die Ressourcen sind bei uns knapper. Das Einzugsgebiet ist kleiner. Man muss auch verstehen, warum eine Zeitung wie die Süddeutsche mehr Ressourcen hat als der Standard oder die Presse. Und ich finde, dass unsere Qualitätszeitungen schon auch einen sehr, sehr guten Job machen. Also ich bin Abonnent der Presse und obwohl sie mir politisch wahrscheinlich weniger nahe steht als der Standard, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr gut gemachte Zeitung, hat ein hervorragendes Feuilleton, also um Lichtjahre besser als die Konkurrenz, finde ich. Und das ist schon etwas, also wenn man dann immer so über die Wochenendzeitungen aus dem Ausland spricht, man muss schon sagen, da wird schon auch Qualität geliefert, die einen sehr hohen Stellenwert hat.
Und sie haben sich getraut, hinter die Paywall zu gehen, was ja auch für unseren Beruf wertvoll ist, weil der soll nicht der Gratiskultur zum Opfer fallen.
Absolut. Ja.
Christian Seiler, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und ich freue mich schon auf die nächsten Porträts.
Dankeschön.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv.